Entschuldigung. Alles gut.
Herzlich willkommen zu Undoso, dem Podcast des Stadtjugendring Mainz. Mit mir, Raoul Taschinski und Fabian Wiesegang. Und wir beenden unsere Reihe im Gespräch mit den OB-Kandidaten. Heute, uns wurde das ja schon mehrmals sehr vorgeworfen, dass wir zu viel Politikern reden. Deshalb bist du wahrscheinlich der gute Abschluss, weil du wahrscheinlich der menschlichste Politiker von allen bist.
Danke.
Und jetzt der kannst Jüngste. Du, und der Jüngste, wer bist du denn eigentlich? Sag doch mal gerade selber.
Ich bin Martin Erhardt, offenbar ein Mensch, wie ich gerade gehört habe, aber die anderen, das sind auch Menschen.
Ich weiß es nicht.
Also.
Du hast da mehr mit denen zu tun gehabt, sind das alles?
Ja, also ich glaube, die haben schon menschliche Attribute. Ja. Also okay. Zum Beispiel, die haben alle Augen, Ohren, können sprechen. Sprechen können die vor allem. Also das unterscheidet uns ja von Tieren, dass wir sprechen können.
Wir haben uns im Vorgespräch gefragt, bei manch einem OB-Kandidaten dauert das irgendwie so 5 Jahre, 6 Jahre, bis sie dann irgendwann mal als OB-Kandidat da rausspringen und dann irgendwie gewählt werden von 96%. Wie läuft das bei euch ab?
Ja, da, also ich persönlich habe da keine Lust drauf, deswegen habe ich mir die beste Partei ausgesucht für solche Zwecke. Momentan die beste, wer weiß, vielleicht kommt noch mal irgendwann eine bessere. Deswegen sagen wir immer, wir sind sehr gut. Also das ist so ein bisschen Understatement. Und ich bin seit einem Jahr aktiv bei der Partei, die Partei. Und ja, irgendwie kam es dazu.
Wie denn?
Wie denn? Soll ich vorne anfangen oder
vorne,
mittendrin?
Ja. Ganz vorne? Drin oder irgendwo da, wo es passt.
Also letztes Jahr im August hatte ich Zeit, weil ich gekündigt habe in der freien Wirtschaft und danach an die Schule bin. Da hatte ich ein bisschen zu viel Zeit und wenig zu tun. Jetzt ist das genau andersrum. Jedenfalls habe ich damals gesehen, dass die Partei so eine Listenaufstellung macht für eine irgendwas Wahl und dann dachte ich, gehe ich da mal hin. Ich habe ab Listenplatz 3 habe ich eine Kampfkandidatur gemacht. Die kannten mich ja nicht und ich kannte die nicht und ich komme da hin und mache Kampfkandidatur die ganze Zeit. Ich fand das relativ lustig und bin dann auf Platz 8 oder 11 gelandet, irgendwas.
Und wie hat sich das dann entwickelt, dass du jetzt Kandidat für die OB-Wahl wärst? Also hast du auch einfach gesagt, ich mache das und alle waren einverstanden?
Ja. Nein, also wir sind ja eine Partei, ganz rechtmäßig nach Parteiengesetz und wir haben eine Satzung und so weiter. Und wir haben das halt nach der Kommunalwahl im Mai, hatte Franzi die Idee, hey Martin, mach doch OB-Kandidat, im Oktober sind die Wahlen. Das war gar nicht meine eigene Idee. Und dann mussten wir noch einladen, also eine ordentliche Ladungsfrist, 4 Wochen, die Mitglieder von Mainz einladen. Und dann mussten wir noch wählen und es gab 2 andere Kandidaten auch. Aber ich habe mich irgendwie durchgesetzt, weil die kannten mich am besten.
Okay, ich glaube, ich habe gestern auf deiner Facebook-Seite gesehen, du hast auch diesen schönen Wahlomaten zur Mainzer Wahl gemacht. Und
ja.
Magst auch manche Kandidaten mehr als andere oder
ist dessen das so?
Inhalte.
Ja. Oh, ich glaube, das wirkt nur so.
Ja.
Eigentlich hast du alle besonders gern, oder?
Also ich stehe allen neutral gegenüber, außer wenn es um Inhalte geht.
Okay.
Ich bin nämlich gegen Inhalte. Ich hasse Inhalte. Ich verachte das, wenn man in der Politik über Inhalte redet. Das ist ganz schlimm.
Ich hab das
zum Beispiel die Türkei sollte man einfach mal ignorieren. Das ist das unglaublich.
Okay, aber jetzt, du hattest Gegenkandidaten dann da Anfang dieses Jahres. Das ist ja ganz spannend. Also warum will man denn überhaupt OB-Kandidat werden? Ich habe den Eindruck, das ist jetzt irgendwie nicht der begehrteste Job in einer Stadt.
Also ich möchte ja nicht OB-Kandidat werden, weil das, also bin ich ja schon, ich möchte ja Oberbürgermeister werden und das möchte ich machen aus Verzweiflung.
Okay, ist die Welt so schlimm oder sind die Auswahl so schlimm?
Also ich könnte keinen der anderen Kandidaten guten Gewissens wählen also besten Gewissens, guten Gewissens schon, aber also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jawohl, der repräsentiert mich zu 100%, das gibt's nicht. Das gibt's nur, wenn ich mich selbst wählen kann und deswegen.
Ich frage mich gerade, ob die anderen Kandidaten sich auch nicht aus Verzweiflung aufstellen, wenn sie ehrlich sind. Verzweiflung wegen irgendwelchen Sachen, die nicht passen.
Ich glaube nicht.
Sondern warum? Was glaubst du?
Wo sollen wir anfangen? Bei welchem?
Ganz vorne.
Ganz vorne. Was ist denn ganz vorne?
Weiß nicht, ich würde jetzt dir ungern vorwerfen, dass du dir jetzt anfangen sollst, die Kandidaten durchzugehen und sagen, Michael Ebling ist deshalb verzweifelt, Nino Hase ist deshalb verzweifelt.
Ich glaube nicht, dass sie verzweifelt sind.
Sondern, was? Die wollen alle, weil...
Also ich bin ja auch nicht nur verzweifelt, ne? Also dann wäre ich ja nicht hier. Ich bin ja auch optimistisch, dass da noch was passieren wird, dass da noch was kommt.
hat gesagt, ich will es machen, weil ich sehe bei den anderen keine Option, dass ich sie wählen würde. Würde ich das mal anders formulieren?
Ja, also es gibt immer Punkte, wo ich Zweifel habe.
Aber die Frage ist jetzt, warum sollte man dich dann wählen? Also wenn ich nicht selber kandidiere als weitere Option, dann müsste ich ja irgendwie entscheiden, wen ich von den fünf wähle. Und dann bist du ja auch eine Option. Warum?
Ganz richtig, ich bin eine Option. Und es gibt einen ganz feinen Unterschied zwischen Option und Alternative. Bei einer Alternative wird suggeriert, dass man wählen müsste. Und eine Option kann man wählen. Und? Also ich habe noch nie jemandem gesagt, wählen Sie unbedingt mich, ich bin der Beste.
Aber sollte man dich wählen? Oder sollte man dich überhaupt wählen?
Man sollte wählen gehen und man sollte sich vorher informieren, wen man wählt. Das sollte man wohl.
Okay. Ja. Aber dich dann nicht so wirklich?
Also natürlich, du kannst mich wählen, ich stehe auf dem Wahlzettel.
Und was würde für dich sprechen?
Ich kann doch jetzt, also ich bin kein Selbstdarsteller, ich habe da wirklich ein Problem mit.
Ja?
Sprich mit Leuten, sprich mit mir über irgendwelche Inhalte, dann können wir es. Aber ich werde jetzt nicht hier ins Mikrofon sagen, wählen Sie unbedingt mich.
Nee, das wollte ich gar nicht hören, sondern ich hätte schon interessiert, was quasi deine Inhalte wären, warum man dich wählen sollte.
Okay, ja, da könnte man mal anfangen. Also zum Beispiel die Picknickmeile Kaiserstraße.
Okay.
Das ist ein Lieblingsprojekt von mir.
Was heißt das?
Ich möchte die Kaiserstraße, die gerade ziemlich ungemütlich, laut und dreckig ist, zu einer schönen, gemütlichen Picknickmeile machen.
Das ist doch schön. Wie genau sieht das aus? Weil im Grunde kann man ja auch jetzt schon hingehen und Picknick machen auf den Grünflächen.
Das habe ich
auch schon, ist laut.
Habe ich auch schon zweimal gemacht. Wir wollen das auch die nächsten beiden Sonntage machen. Da gemütlich picknicken sonntags. Und ich glaube, ich werde auch ab sofort alle Journalisten dahin einladen, weil ich bin ja Referendar, ich habe keine Zeit für Wahlkampf.
Okay, ist die Idee, Leute wollen gerne Picknick machen, tun es da aber nicht, weil es ungemütlich ist, oder ist deine Meinung, Leute sollten mehr Picknick machen?
Das ist jetzt ein ganz feiner Unterschied. Ich fange mal woanders an, wenn ich darf.
Gerne.
Also Eduard Kreisig hat die Kaiserstraße als Flaniermeile geplant. Das war irgendwann 1800 noch was. Und irgendwann kam das Automobil auf, auch befeuert durch die Nazis, die das ganz groß aufgezogen haben. Und dann sind da Militärparaden hoch und runter gefahren. Und seitdem ist das halt eine hässliche Straße.
Ich glaube,
man könnte, glaube ich, sagen, seitdem die Nazis da ihre Militärparaden gemacht haben.
Und das sollte man jetzt ändern, indem man die Autos da entfernt?
Das ist die Frage. Also ich will das gar nicht selbst entscheiden. Aber es gibt auf jeden Fall die komplette Range von Schallschutzmauern bis hin zu kompletter Begrünung.
Im Moment hängen da ja fast nur Wahlkampfplakate. Also das würde man die Leute irgendwie so wieder zur Politik, zumindest an die Plakate ranbringen.
Ja.
Aber eigentlich, wenn man Picknick macht, beschäftigt man sich ja weniger mit Inhalten, ist so mein.
Ehrlich, ich habe gar keine Plakate von dir da gesehen.
Ja, also meine Plakate hängen bisher nur in der Feldbergstraße. Man kann da so einen kleinen Galerierundgang machen. Also ich habe die alle selbst gemacht, selbst gestaltet. Und das ist auch so ein bisschen Kunst. Man muss auch ein bisschen das interpretieren und so. Also es ist nicht so schmeichelhaft wie die Plakate von den vier anderen.
Also sind drauf auf den Plakaten auch du?
Also bei dem einen Plakat ist einfach nur so ein Foto von einem, so einem Notizzettel, so eine Abwesenheitsnotiz. Da steht drauf, bin gleich wieder da. Und steht Martin Erhard ganz unten die Partei.
Da haben wir uns ja eben drüber unterhalten, also ob sich das jetzt wirklich von anderen Plakaten unterscheidet, wie Wahlkampf geführt wird. Also nicht jedes Plakat, was man hier in der Stadt sieht, von diesen sogenannten aussichtsreichen Kandidaten, hat ja wirklich Inhalt.
Genau. Ich würde mal ergänzen, du hast auf dem Podium, hat dir Nino Hase angeboten, dass du einige Plakate von ihm gestalten dürftest, also auf dem Podium
des Stadtjugendrings. Ich glaube, er meinte das so, dass wir das zusammen
machen. Oder zusammen. Ich habe mir die Frage gestellt, ob du jetzt schon einige Plakate gestaltet hast und nur niemand das gesagt hat von den anderen Kandidaten, weil zum Teil ja der Inhalt der Plakate durchaus auch an eure Partei sich so annähern könnte von dem Humorniveau.
Also du meinst die Inhaltslehre, also die haben sie uns geklaut, die Inhaltslehre.
Die Inhaltslehre und vielleicht auch die Sprüche vielleicht manchmal?
Du meinst Hase grillen Frauen?
Zum Beispiel vielleicht.
Also ich glaube, der hat da einfach eine gute Marketingfirma, die auch ein bisschen Witz hat, engagiert.
Okay.
Also das glaube ich,
das aber ich weiß gut? Es aber nicht. Also ich weiß nicht, also die Frage ist ja schon ernsthaft zu stellen, ob wir das gut finden, dass wir mehr als eine Partei haben, die den Inhalt noch weiter zurückschraubt und den Humor noch größer schraubt als ihr.
Ja, das darfst du selber bewerten.
Ja, ja, ich habe dich aber jetzt gerade gefragt.
Ich finde das nicht gut. Ich persönlich finde das nicht gut. Als Politiker sage ich immer, wir sind eine inhaltsleere populistische Partei.
Ist ja gut, wenn man es vorne dran schreibt. Aber, also deshalb finde ich das ja so rum gut. Andersrum, wenn man es vorne nicht dran schreibt und behauptet, man hätte Inhalt, das ist vielleicht eine größere Herausforderung, damit umzugehen persönlich.
Und dann ist ja noch die Frage, wenn ich sage, wir sind inhaltsleer, ob wir nicht vielleicht doch Inhalte haben.
Ja, ein Picknick mal oder noch was.
Ja, also da gibt's ja als Bundesverband haben wir ja auch durchaus sehr häufig dieses Element Fuck AfD. Das ist ein großer Punkt. Und das Sterben im Mittelmeer haben wir thematisiert im Europawahlkampf. Also durch einen Werbespot.
Wir hatten Anfang der Woche das Gespräch mit dem Kandidaten der Linken. Mhm. Und da kam dann die Frage auf, warum kandidiert man eigentlich, wenn es nur 3 Zitat Allgemeine Zeitung aussichtsreiche Kandidaten hat. Wo würdest du da eure Rolle sehen als oder deine Rolle sehen, warum du kandidierst?
Ich kandidiere aus Verzweiflung. weil ich glaube, da kommt noch was. Ja, also ich habe das übrigens ausführlich in einem anderen Podcast erklärt, was die Partei macht. Mainz gehört heißen die.
Ja, ja, ich weiß.
Habt ihr es gehört?
Ja, natürlich. Ja.
Soll ich das nochmal wiederholen hier?
Vielleicht.
Vielleicht hören wir nicht beide das Gleiche.
Ja. Vielleicht ist es auch eine kleine Nuance anders mit der Lebenserfahrung, die du seit diesem Podcast reicher geworden
tatsächlich,
bist.
Tatsächlich, ja. Also es ist schon fast über eine Woche her. Ja. Ich habe tatsächlich diesen Podcast selbst mehrmals angehört. Die ersten beiden Mal einfach aus Interesse, weil ich mich selbst nochmal hören wollte und wie sich das anfühlt, sich selbst zu hören mit diesen ganzen Inhalten. Beim dritten Mal weiß ich nicht mehr und beim vierten Mal habe ich richtig Angst vor mir gekriegt. Und beim fünften Mal dachte ich so, hä, voll langweilig. die Partei hat die Möglichkeit, Themen zu setzen und dann müssen die anderen das auch machen.
Okay, und das ist jetzt, gehen wir mal davon aus, jetzt ist die Wahl rum. Ein anderer Kandidat, der nicht du bist, ist Oberbürgermeister geworden. Ja. Und das, was die Partei sozusagen bewirkt hat innerhalb dieses Wahlkampfes, ist irgendein Thema zu setzen, den Wahlkampf von außen.
Den Diskurs zu verschieben. Also Diskurs ist ja das, was in den Zeitungen steht, worüber die Leute reden. Und da können wir tatsächlich da
können wir in welche ansetzen. Richtung? Also inwieweit verschoben?
Also ich kann zum Beispiel anfangen, jetzt über Armut zu reden. Das habe ich schon 2-3 Mal gemacht. Und wenn ich das immer wiederhole, das Wesen von Propaganda ist Wiederholung und Wiederholung. Dann kann man das einfach implementieren, damit die Leute darüber reden müssen. Also dann brauchen wir vielleicht noch eine Aktion und ein bisschen Aufmerksamkeit.
Wobei, also ich weiß, ich tue dich vielleicht jetzt da festnageln auf eine Haltung, die du haben musst, wo wir uns wahrscheinlich alle lange am Suchen sind nach der richtigen Antwort. Aber mal, am Ende machen wir als Stadt Jugendring nichts anderes, als irgendwie Themen setzen, in dem Fall irgendwie über junge Menschen reden, irgendwie über Armut reden oder dann irgendein Kandidat von den Linken redet dann über, weil nicht bedingungsloses Grundeinkommen oder was dann halt gerade thematisch passt. Ich frage mich halt immer, ob es der Job ist von den anderen Organisationen, andere dahin zu bringen, dass sie über Sachen nachdenken, doch eigentlich dazugehören würden. Also machen wir nicht eigentlich was, machen da die etablierten Parteien, wenn man das so sagt, nicht irgendetwas falsch?
Ja.
Aber was? Was wäre denn richtig? Also ich frage mich mal, wie man denn richtig mit den Menschen umgehen müsste oder wie die Kandidaten es denn richtig machen würden, damit wir ihnen nicht auf die Finger hauen ein bisschen.
Also der erste Schritt wäre, die Wahlplakate abzuhängen.
Okay. Meinst du, ohne Wahlplakate läuft es besser?
Ja, klar.
Ja?
Also das ist wirklich nur, das ist Propaganda tatsächlich.
Ja?
Das ist Wiederholung von nichts, also von Inhaltslehre.
Ist es dann schon besser, was jetzt Tabea Rösner macht, dass sie zumindest lange Texte auf ihre Plakate drauf
lässt? Das wäre jetzt eventuell keine Propaganda, aber trotzdem sieht man ihr Gesicht überall in der Stadt. Ja, und das, warum? Also sie ist ja da gar nicht. das ist halt Quatsch. Und das ist übrigens so ein Gedanke von der Industrialisierung, dass man immer so, also nicht nur ein Auto baut, sondern halt gleich 10.000 Stück, wie Ford das gemacht hat, ja. Und das statt einem guten Plakat, über das man sprechen kann, über das die Leute zum Diskutieren kommen, hängen die Leute halt lieber 10.000 inhaltsleere Plakate auf.
Aber vielleicht, weil es die Leute auch heutzutage nur noch erreichen. Also wir haben, wie, was für eine Wahlbeteiligung bei der Stadtratswahl? Ich weiß es gar nicht, aber unter 50% allemal, da muss ich gar nicht schwer schätzen. Und so ein Plakat sehen Sie, eine allgemeine Zeitung oder so ein Podcast anhören, tun sehr wenige. Also ich frage mich halt, ob es auch irgendwie so hoffnungslos oder Mutlosigkeit ist, ernsthaft irgendwie Leute zu erreichen oder die Leute auch gar keinen Bock haben, erreicht zu werden.
Das glaube ich nicht. Ja. Man muss nicht, aber man sollte den Menschen mal zuhören. Also das... Aufwendigste im Wahlkampf für mich persönlich war zuzuhören, Menschen, verschiedenen Leuten, unter anderem mein Nachbar, der ist Kurde, und der macht sich Sorgen über die Türkei heute. Und da erfährt man Dinge, die halt extrem interessant sind und die halt auch zeigen, dass wir gerade ziemlich viel Mist bauen oder halt Sachen nicht zu Ende denken. Zum Beispiel haben wir ja ein Problem mit der AfD, weil da Faschisten drin sind, das darf man jetzt sagen. Björn Höcke ist ein Faschist. Gleichzeitig zahlen wir der Türkei dafür, dass sie die IS-Terroristen im Land behält und liefern denen Waffen. Aber was ist ein Erdogan?
Ja, es ist alles großer Schmarrn. Also ich glaube, da sind wir uns ganz groß einig. Also wir hatten heute eben gesagt, Plakate abhängen. Sagen wir mal, wir haben jetzt alle Plakate weg. Mhm. Was war denn Punkt 2?
Eine Plakatwand in jedem Stadtteil, wo die Parteien jeweils 1, 2, 3 Plakate zu bestimmten Themen aufhängen können.
Okay, dann haben wir schon mal Plakate reduziert. Wird der Wahlkampf von den Menschen irgendwie sich verändern? Also die Tagesschau in der AZ sind irgendwas zusammengefasst, sind es Influencer oder OB-Kandidaten?
Ja.
und ich frage mich die ganze Zeit, gibt es da noch einen Unterschied?
Gute Frage, sehr gute Frage.
Ja, also ich kann auch selber meine persönliche Antwort zu
mir sagen. Also was siehst du dich denn?
Ich bin kein Influencer. Ich habe mehrere Profile auf sozialen Medien. Bei Facebook habe ich eine Seite, die heißt Ihr neuer Lokalpolitiker, Martin Erhard. Da habe ich 85 Follower. Bei Twitter habe ich 43 und da mache ich auch echt, was ich will. Da schreibe ich irgendeinen Scheiß hin, das interessiert keine Sau. Und bei Instagram habe ich auch so um die 80 oder so. Und mein privates Profil, da hat irgendwie so 111 oder sowas. Also sogar noch mehr.
Ja.
Die Leute interessieren sich offenbar mehr für mich privat als für
die Rolle, die ich da spiele. Wie geht denn...
Du skippst gerade die Frage von vorhin. Also ich finde hier ernsthaft nochmal... Wo ist der Unterschied? Also besteht gerade irgendwie, habe ich das Gefühl, manch einer behauptet, der Mainzer Wahlkampf besteht daraus, wer mehr Instagram-Posts hat oder mehr Stories oder
Facebook-Live-Chats. Das ist halt Quatsch, weil die größte Wählergruppe sind ja immer noch die älteren Menschen. Und ich bin letztens im Haus des Weines gesessen mit einem Herrn, und der will nichts wissen von Internet. Ja, meine Frau wollte das, dass wir auch ein Internet haben, hat er gemeint. Deswegen hat er das, aber der beschäftigt sich nicht damit. Der liest Zeitung.
Aber wie erreichen die OB-Kandidaten, wie du ja auch am Ende einer irgendwie bist, wahrscheinlich bei dir noch schwieriger, die Leute durch die allgemeine Zeitung?
Das ist relativ schwer, weil wir ja angeblich aussichtslos sind. Aber wenn die AZ mich um irgendwas bittet oder fragt oder irgendein Interview macht, dann mache ich das gerne. Und das Interview mit dem Paul Lessay, das war großartig. Das hat so Spaß gemacht. Das Verschriftliche, das zu lesen ist. Das Video-Interview fand ich nicht so gut.
Das fand ich herausfordernd beim Zuschauen.
Ja, ich habe auch ziemlich komplizierte Sachen gesagt, glaube ich.
Das ist wie die Realität, also ich habe die Hälfte vergessen.
Ja.
Also deshalb kann ich nichts zitieren.
Ja, aber das schriftliche Interview, habe ich gerne nochmal gelesen. Ich glaube, das rahme ich mir sogar ein. Weil da ist auch so ein schönes Bild dabei, wie so ein Apfel
hochwerfen. Ja, genau.
Und das sieht auch so aus, als würde ich den Apfel so schweben lassen.
Ehrlicherweise habe ich das Bild schon mal gesehen und es war davor bei einer Marketingagentur, die sagt, sie ist kompetent. Weil sie und ich dachte, hast du das gerade kopiert oder ist dein Einfall gewesen?
Nee, das war die Idee vom Fotografen.
Das wirkt dynamischer, oder? So ein Apfel hochwerfen wirkt dynamischer.
Also ich habe den Apfel nur mitgebracht, weil ich ja die Kaiserstraße zur Picknickmeile machen wollte. Und Paul Lessay wollte sich an einem Ort treffen, der halt zu meiner Kandidatur passt. Und habe ihm verschiedene Sachen vorgeschlagen und gemeint, auf der Kaiserstraße war ich noch nicht mit einem Journalisten. Und meinte, okay, treffen wir uns da.
Man könnte ja auch diese Stadtgärten irgendwie einführen auf der Kaiserstraße, dass man sein eigenes Gemüse anbauen kann oder dass du
einen Apfelbaum pflanzt. Gardening.
Ja, genau.
Ich habe tatsächlich einen Feigenbaum zu Hause, der ist jetzt anderthalb Jahre alt und anderthalb Meter hoch. Und ich habe wahrscheinlich in 2 Jahren ein Problem. Also ich brauche einen Garten. Und das ist vielleicht mein kleiner Egoismus in diesem Wahlkampf. Ich würde gerne diesem Feigenbaum ein
neues Zuhause bieten. Einen
schönen Platz schaffen.
Dich hatte ich eben überbrochen, Fabian, als ich da...
Dieser Punkt ist weg. Ich erinnere mich, aber du hast ganz am Anfang gesagt, aus der freien Wirtschaft irgendwie in die Schule. Das heißt, du bist einer von den Leuten, die was mit Kindern machen.
Ja.
Und hast du eben auch, glaube ich, ganz richtig gesagt, die meisten von den alten Leuten sind die, die wählen, die Jüngeren machen das gar nicht. Nur die Jüngeren haben ein Internet. Wie kriegen wir die Jüngeren dazu, mehr zu wählen, wenn wir ihnen die Inhalte nicht schicken? Also irgendwie so ein Plakat aufzuhängen ist ja, dass man Leuten das vor die Nase hält, ob das jetzt Inhalte sind, ist fraglich, ja. Aber wie kriegt man eben die jungen Leute dazu, sich Politik zu interessieren?
Ich glaube, dass das in der Schule beigebracht werden muss. Was heißt beigebracht werden muss? Das wäre ja auch wieder der falsche Gedanke, von wegen wir zeigen denen, wie es geht. Ich glaube, Kinder sollen einfach selbst die Welt entdecken dürfen. Sollen die Welt entdecken dürfen. Da habe ich auch so ein großes Problem mit Autorität im Klassenzimmer. Also das wird einem ja so angedacht, so dass man da das so macht, oder ich habe es zumindest so kennengelernt in meiner eigenen Schulzeit. Aber ich halte das für die falsche Sache. Ich glaube, die Kinder sind schlau genug, um selbst auszuwählen, was sie können müssen. Oder wie sie lernen. Aber das kann ja auch sein, dass die Schule aussucht, was sie können müssen, und die Schülerinnen und Schüler schauen sich dann an, wie sie das machen. Dabei lernt man ja auch was, ne? Also Wissensmanagement, Zeitmanagement, alles nicht in der Schule gelernt. Da gibt es viel zu tun, aber es gibt auch, also das Bildungsministerium in Rheinland-Pfalz ist dabei, da Gesetze zu schreiben.
Aber heißt das, würdest du sagen, dass wir mehr Schule brauchen, also dass Ganztagsschule schon irgendwie ein cooles Ding ist und die Schule, wie wir sie haben, halt nur anders gestaltet werden soll? Oder also würdest du eher sagen, in der Freizeit sollen tollere Sachen gemacht werden, wie die Picknickmeile besuchen?
Das interessanteste Gespräch zu der Frage hatte ich mit meinem Nachbarn. Er meinte nämlich, es ist doch gut, wenn die Kinder lange in der Schule sind. Die lernen dann nämlich was Gutes. Anders als in der Türkei, wo gerade die Schulen, zurückgeschraubt werden. Also Erdogan installiert da Religionsschulen. Da wird der Koran gelehrt. Das macht Erdogan. Und aus Perspektive von meinem Nachbarn ist das ein hervorragendes Schulsystem hier. Ich persönlich finde, die Kinder sollten nur halbtags in der Schule sein und den anderen halben Tag die Welt entdecken und frei sein.
Ich glaube, also ich hatte vor kurzem ein, glaube ich, 8-stündiges Gespräch über Bildungssysteme und das Ergebnis war, leider haben wir alle Anwesenden nicht das Recht, an den Stellen zu schrauben, wo wir gerne schrauben würden, weil neben dem, dass zum Beispiel wahrscheinlich du jetzt auch zustimmen würdest, dass Lernen nicht nach der 13. Klasse aufhört, sondern es eher so ein lebenslanger Prozess sein sollte, man an ganz vielen kleinen Stellen schrauben müsste, um das besser zu machen. Was mich bei dem Thema so ein bisschen umtreibt, das Fabian ja angesprochen hat, so wie erreicht man junge Menschen politisch? Mhm. Und wenn ich mir jetzt ein bisschen zurückschraube, da hatten wir Kommunalwahl, aber auch Europawahl, und dann habe ich am Ende mit vielen Leuten gequatscht, die sehr intensiv darüber nachgedacht haben, wählen sie jetzt irgendeine Partei oder wählen sie die Partei? Und wo ich mich halt dabei ganz immer schwer tue, ist, dass viele Menschen, man würde jetzt mal sagen, so ab 18 Studienalter bis, sagen wir mal, 25, 26, Politik ganz oft auch inzwischen in so einer Ironiebubble verstehen. Mhm. Das finde ich auch an sich nicht schlimm, weil ich finde eigentlich eure beiden Europaabgeordneten machen ihren Job verdammt gut. Mhm. Aber am Ende ist ja Politik nicht nur diese Ironiebubble.
Ja.
Und ich habe halt oft Gefahr, dass Menschen das halt nur noch als das verstehen, dass es Unterhaltung ist. Dass wir halt verkennen, dass dahinter ja auch noch irgendwo ein Job ist und Arbeit und Ernst. Und
Job bedeutet just over broke, also gerade so über dem Existenzminimum. Ich würde es eher Beruf oder Berufung nennen.
Dann nenne es anders. ich liebe, was Lehramt für was? Deutsch?
Mathematik und Geografie.
Okay,
Erdkunde.
Fast hätte ich dir sonst Deutsch unterstellt. das frage ich mich auch nicht.
Dass du mir nicht Mathe unterstellt hast.
Nein, das müsste ich mir dann selber unterstellen.
Hast du das?
Ich nicht Lehramt. Ich studiere Mathematik, aber nicht auf Lehramt. Aber du verstehst meine Frage. Also das treibt mich wirklich um, weil ich finde halt, das, was du vorhin so schön gesagt hast, die Partei spricht Probleme an. Ich finde euren Wahlwerbespot mit Letztwähler
verdammt gut. Ich finde auch das, was jetzt zur Flüchtlingsfrage mit dem untergehenden Menschen da im Mittelmeer gemacht hat, verdammt gut. Aber ich frage mich halt immer, das ist halt immer nur der Impulsgeber. Das seid ihr auch in eurer Größe nur. Ihr seid nur Impulsgeber. Mehr könnt ihr gar nicht sein, weil dafür fehlt euch quasi die Wahlmehrheit. Aber am Ende habe ich Angst davor, dass die, die das schauen, halt am Ende Politik auch nur so als, oh, das ist doppelter Boden Ironie verstehen. Kannst du das Problem verstehen, was ich meine? Also, oder nachvollziehen, was ich meine?
Also du hast quasi Angst davor, dass die Partei Wähler fängt und dann aber Blödsinn macht?
Nee, ich habe Angst davor, dass Menschen dass Politik als Unterhaltungsindustrie verstehen und nicht mehr als ernsthaftes Interesse daran, für Menschen zu wirken.
Na gut, also wir nennen die FDP nicht ohne Grund Spaßpartei.
Das machen andere auch. Und das ist am Ende das nicht das Problem, sondern das ist das große Problem, was ich noch nicht erkannt habe, dass das alle so scheiße machen.
Ich finde tatsächlich, dass fast alle Politiker, muss aufpassen, was ich sage, aber ich bin enttäuscht von der Politik tatsächlich. Ich habe auch noch nicht richtig verstanden, warum. Und deswegen, also ich bezeichne ganz gerne meine Kandidatur auch als teilnehmende Beobachtung.
Mhm.
Das heißt, ich gehe da rein und schaue mir das an.
Wie kann ich denn besser Politik machen, wenn ich jetzt mich engagieren möchte oder irgendwas machen möchte? Ist es sinnvoll, wenn ich jetzt Politik studiere, anfange zu reden, wie das große Politiker tun und mir einen Anzug anziehe und das Gleiche mache? Oder, weiß nicht, sollte ich mich lieber irgendwo hinsetzen und streiken?
Das musst du für dich selbst entscheiden.
Ich glaube halt, das ist das Riesendilemma, Entschuldigung, dass ich dir jetzt gerade in deine Antwort reinfahre. Wenn ich dir jetzt diese Frage stellen würde, die du jetzt gestellt hast, würde ich dir selber antworten, ich weiß es nicht.
Ja.
Und wir tun immer so, als würde der interviewt wird, der sein, der die großen Antworten hat, ist ja in der Realität seltenst der Fall. Und das Problem ist, dass, und ich glaube, das ist ein Teil des Problems, was du jetzt ja auch mit erkennst, dass PolitikerInnen das Gefühl haben, sie müssten immer eine Antwort liefern können. Dass sie auf einer Bühne nicht sagen können, keine Ahnung. Dass sie nicht sagen können, das ist kompliziert oder das braucht jetzt erstmal eine halbe Stunde Erläuterung oder wir haben kein Geld dafür und wir haben kein Geld dafür, weil. Also ich möchte jetzt nicht die Antwort liefern oder einen Teil der Antwort liefern, die wir jetzt in den Raum stellen, aber ich glaube, ein Teil der Antwort ist, uns fehlt so ein bisschen das Verständnis für Ehrlichkeit an vielen Stellen, einschließlich in der Presse. Weil ich glaube, die Presse die Ersten sind, die verkürzte Antworten haben wollen. Die Überschrift ist halt immer ein Zweizeiler und ein Dreizeiler und nicht irgendein zweiseitiger Monolog, der irgendwie im Feuilleton der Zeit landet.
Die Presse sage ich mittlerweile auch nicht mehr, also seit meiner Kandidatur. Also es gibt Riesenunterschiede von Journalisten, die stellen Fragen, wie es halt die griechischen Philosophen gemacht haben mit Erkenntnistheorie und die kitzeln so richtig die Antworten aus ihr raus. Und dann gibt es auch welche, die machen erstmal einen langen Monolog, in dem sie die Frage erklären und sich rechtfertigen, dass sie das jetzt fragen, dann stellen sie eine Frage. Und diese Frage, die können wir dann mit einem Wort beantworten, theoretisch. Und so habe ich auch schon einen sehr netten Menschen, ich schätze ihn sehr, aber ich habe ihn so schon zur Weißglut gebracht, indem ich einfach immer diese Ein-Wort-Antworten gegeben habe. Und das fand ich auch ziemlich spannend. Und wer war da jetzt eigentlich der Boss in dem Gespräch? Also wer hat wen interviewt und wer hat wen... worum ging es eigentlich? Ging es darum, dass er seine Fragen rechtfertigt oder ging es darum, dass er von mir was hört? Oder was war eigentlich der Kern von dem Gespräch? So Fragen über Fragen, die sich da auftun und ich finde das einfach sau spannend.
Das ist verdammt spannend. Also die Frage, die ich mir hier gerade stelle, ist so, worin siehst du eigentlich deinen Job in dem ganzen Gespräch, in diesen ganzen Interviews? Also ist es selbst... Beobachtung spielen? Also ist es da, also für welche, wo würdest du jetzt deine Aufgabe jetzt sehen in diesen ganzen Gesprächen?
Also müssen wir unterscheiden, welche Gespräche. Also es gibt Podiumsdiskussionen, Interviews, schriftliche Interviews.
Ich meine jetzt mal hier so Interviews. So, was ist, wenn du jetzt sagst, okay, jemand macht einen langen Vorbau, stellt eine Frage, du antwortest mit einem Satz und du sagst, es ist ein bisschen auch unterhaltend und spannend mitzuerleben. Was ist denn deine Rolle? Erziehung des Journalisten? Fragezeichen.
Erziehung des Journalisten?
Ja, keine Ahnung. Um
Gottes Willen.
Kann ja sein.
Die Journalisten sind die vierte Macht, die vierte Gewalt im Staat. Auf gar keinen Fall.
Okay.
Also ich erziehe doch keine Journalisten, sondern ich beobachte
und
probiere aus, was passiert. Also
würde man Erlebnispädagogik, könnte man drüber schreiben.
Nee, teilnehmende Beobachtung.
Okay.
Teilnehmende Beobachtung ist eine Methode in der Sozialwissenschaft, dass man eben zum Beispiel, das macht man oft bei Völkern, indigene Völker zum Beispiel. Da kann man ja hingehen und die von außen angucken oder man geht als Forscher hin und sagt, hey, hier, ich will euch was fragen, oder man geht halt hin und lebt mit denen. Das ist eine teilnehmende Beobachtung.
Was ist deine Arbeitsthese? Also warum machst du die Beobachtung? Das ist Verzweiflung, was du gesagt hast. Verzweiflung.
Und aus Neugierde tatsächlich. Okay. Also ich frage mich immer häufiger, was kommt denn da jetzt noch? Was passiert da jetzt noch?
Ja. Und die Ergebnisse? Wo publizierst du?
Ich habe immer weniger Angst.
Ja.
Ja. Weil zu viel schief läuft oder warum?
Nee, weil zu viel ist nicht schief
läuft. Da fällt mir ein, wir hatten noch die Podiumsdiskussion.
Zu viel und ist, weil einfach fast nichts schief läuft.
Es gab auch irgendwie andere Kandidaten, die die Diskussionskultur in Mainz kritisiert haben. Ja.
Ja.
Brauchen wir eine andere?
Ja, jetzt muss ich dich darauf hinweisen, dass wir dieses Gespräch nie auf Tape geführt haben. Deshalb kann ich nicht darauf verweisen. Ja. Aber das, glaube ich, ist, also ich würde, also um das nochmal in den Raum zu sagen, das, was du ja sagst und was wahrscheinlich wir hier alle sagen, es fehlt irgendwie was, wie politischer Diskurs funktioniert, ist irgendwie nicht optimal. Ich glaube, da sind sich wahrscheinlich sogar viele PolitikerInnen einig. Das Problem ist halt, jeder weiß nicht, wie er die Lösung hinbekommt, dass er einerseits es verändert und andererseits dann noch wahrgenommen wird, weil am Ende halt, weiß ich nicht, wir pflanzen 50 Bäume auf den Gutenbergplatz, am Ende in irgendeiner Zeitung oder irgendeiner Social Media erscheint und wir pflanzen keinen Baum auf den Gutenbergplatz, halt weniger relevant ist. Also ich glaube, das Problem ist, aus diesem Hamsterrad selber rauszukommen, wenn man beteiligt, da ist es verdammt schwer.
Also ich fände hochinteressant, ich weiß nicht, ob das deine Frage war, aber irgendwie mitten in deiner Frage hab ich so einen lustigen Gedanken gehabt, und zwar, warum haben wir nicht einfach 5 OberbürgermeisterInnen?
Ja, die
alle 5 zum OB machen.
Ja,
das wird alles gemeinsam entschieden. Ja. Ich sehe kein Argument dagegen, außer dass es halt viel zeitintensiver sein könnte. Aber man gewinnt ja auch Zeit, ne? Also man ist ja dann zu 5. Da können sich die Omas und Opas dann wünschen, wer zum Geburtstag kommt.
Wobei, ich glaube halt, das ist ja eine ganz krasse politiktheoretische Frage. Ich hab das gemacht. Also ich wurde mal auf ein Amt gewählt, oder bin ich noch, ich bin Jugendreferent, hier in Mainz, und wir hatten 3 Kandidaten für die Stellvertreter und wir hatten nur 2 Posten. Darauf habe ich die Satzung geändert, dass wir 3 haben können, weil ich denke, wenn 3 Leute ehrenamtlich engagiert sein wollen, warum sollen wir da jetzt einen verkraulen, nur weil wir da 2 drinstehen haben, ist doch Schmarrn. Ja. Oder wir beim Stadtjugendring wir können so viele erweiterten Vorstand haben, wir wollen, unendlich könnte der groß sein, im Zweifel. Die Frage ist halt immer, wenn wir jede Wahl damit beantworten, dass alle mitspielen, dann ist es am Ende ja keine Wahl mehr, und das, was wir ja irgendwie repräsentieren durch diese Wahlen, ist ja irgendein Mehrheitsverhältnis der Bevölkerung, die eine Person vielleicht gut findet. Also ich finde,
es geht ja jetzt nicht um die Stadtratswahl. Ja, das sind ja Volksvertreter. Ne? Ja. Also das ist ja so, dass ich sage, okay, ich will von einem Grünen repräsentiert werden. Ich gebe den Grünen meine Stimme. Und die entscheiden ja dann Dinge. Und der Oberbürgermeister ist ja der Chef von der Verwaltung und derjenige, der dem Stadtrat Beschlüsse vorlegt, die
formal.
Genau, also der schreibt die und der Stadtrat stimmt drüber ab.
Ja, aber das ist seine formale Aufgabe. Seine informelle Aufgabe ist ja auch ganz viel, ich würde mal sagen, mit Kräften, man würde wahrscheinlich sagen Macht, wenn man es anders formuliert, umgehen und sie lenken.
Und das kann man doch zu 5 wahrscheinlich deutlich besser. Ja. Warum muss einer das tragen? Warum
soll das? Meinst du, das kann man zu 5 besser?
Also wenn
ich bin mir uneinig, ich bin mir jetzt unsicher, ob ich das glaube.
Also es muss sowieso im Stadtrat ein Kompromiss gefunden werden. Warum könnte man das nicht vorher schon bei den 5 Oberbürgermeistern machen?
Sollten die ja auch von unterschiedlichen Parteien sein?
Ja, also wenn es jetzt die 5 sind, ist doch super. Warum nicht? Also falls ich gewählt werden würde, würde ich tatsächlich zuerst mit den 4 Leuten reden. Ich habe das auch schon öfters gesagt, ich würde die zuallererst zum Kaffee einladen in mein neues Büro, was ich dann aber erst im April beziehe. Aber irgendwie würde ich halt mit denen reden, ne? Und die fragen, ob sie halt irgendwie mitmachen wollen. Weil was sind das für ein Gedanke, dass nur einer alleine, der große heilige Gewählte, kann da das alleine machen? Das ist doch Quatsch.
Ja. Teamwechsel.
Ja, gerne. Was anderes als Politik?
Ja, so ein bisschen, so langsam. Ja, sind wir ja hier irgendwie, um darüber zu reden. Aber Marcells Oberbürgermeister-Wahlkampf, so nennt man das ja üblicherweise. Wie viel Zeit kostet das eigentlich, wenn ich mir jetzt so als junger Mainzer überlege, in 7 Jahren kandidiere ich, wie viel Zeit muss ich da pro Woche investieren?
Also ich kann dir sagen, wie viel Zeit ich investieren darf. Ich bin ja Studienreferendar, das heißt, ich habe einen Hauptberuf und ich glaube, muss da 40 Stunden oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich da meine Sachen, Seminar und so weiter. Und daneben darf man 8 Stunden andere Arbeiten machen, andere Verpflichtungen. Und eine Stunde geht fürs Landesschiedsgericht des Landesverbands der Partei drauf. Und die anderen 7 habe ich auf diesem Antrag so geschrieben, nutze ich für die Oberbürgermeisterwahl.
Okay.
Das habe ich natürlich auch in den Ferien so gemacht, ja, also jeden Tag eine Stunde für diese Wahl.
Mehr nicht. Wie verändert sich das denn, wenn du dann OB bist? Willst du deinen Job als Lehrer kündigen?
Ja, das Erste, was ich dort gesagt habe im Seminar, also noch bevor ich aufs Grundgesetz geschworen habe, dass ich da kandidiere und dass es theoretisch sein kann. Nein, also dass es eigentlich sogar ziemlich sicher so sein wird, dass ich Oberbürgermeister werde. Und dann haben sie mir eine Geschichte erzählt von einem anderen, wo das ähnlich war. Der wurde zum Bundestagsabgeordneten gewählt. Und das haben sie auch irgendwie hingekriegt. Ja, und ich würde das natürlich dann in die Politik gehen und nicht mehr in der Schule.
Aber
weil ich auch der Überzeugung bin, dass Politiker nicht von der Politik abhängig sein dürfen. Das heißt, ich würde das Referendariat doch gerne irgendwann fertig machen.
Okay, also es gibt ja trotzdem noch die Option, dass du nicht gewählt wirst. Das kann ja auch eintreten. Würdest du
unwahrscheinlich, aber
weiterhin deine Freizeit für Parteiaktivität nutzen?
Ja.
Das ist doch schön.
Ich würde gerne noch die Frage, also okay, du hast nur 7 Stunden theoretisch die Woche Zeit. Jetzt streichen wir mal dich aus der Gleichung raus. Wie viel Zeit bräuchte man, um Oberbürgermeister zu werden, wenn man das werden will? Was denkst du? Also nur vom Gefühl her. Du kannst es besser beurteilen. Du bist der gerade Leben forscht.
Das ist, so eine Frage, wo es sich um Effizienz dreht, weil Zeit, da geht es um Arbeit pro Zeit. Und das ist auch wieder dieser Industrialisierungsgedanke. Nee, also das ist Quatsch. Es kann sein, dass du halt ein unglaublich seriös auftretender Mensch bist, ein großer Philosoph, ein Mensch, der Leuten zuhören kann, der bekannt ist in der ganzen Stadt, und du findest einen Stadtrat, der für dich unterschreibt, dann gehst du dahin, gibst das Formular ab und machst nichts mehr und die Leute wählen dich. Ist das möglich?
Weil was ich mich halt frage, ist, ob jetzt, weil du hast jetzt das Glück, dass du jetzt von einer Partei aufgestellt wurdest. Jetzt schauen wir mal, realistisch ist jetzt deine Partei jetzt nicht die, wo man sagen müsste, da hast du jetzt den Boost noch von der ganzen gesellschaftlichen Gruppe, die gerade irgendwie grün toll findet, mit dabei. Das heißt, die Chance ist begrenzt. Aber wenn jetzt ich als junger Mainzer oder Mainzerin gerne mich engagieren möchte, Oberbürgermeister werden möchte, ich habe kein Geld. Woher soll ich das Geld als Student haben, ja, das zu kandidieren? Wo soll ich die Zeit nehmen? Ich habe auch einen Job. Welche gesellschaftliche Gruppe hat überhaupt die Möglichkeit dazu, das zu machen? Aus deiner Perspektive, ich weiß es nicht, aber ich denke irgendwie, fühlt sich nicht so an, als könnte das jeder.
Nee, also dann berichte ich gerne mal vom Schwarzfahrer für Gerechtigkeit, kennt ihr den?
Noch nicht gehört.
Manfred Bartel, der ist Hartz-IV-Empfänger und im Hartz-IV-Satz ist ein bestimmter Betrag für Mobilität angedacht, aber der reicht nicht, um sich das Monatsticket hier in Mainz zu kaufen. Und er hat es entdeckt, findet das Blödsinn, weil im Grundgesetz steht nun mal Freizügigkeit und so. Also und man soll ja auch als Mensch bei politischen Veranstaltungen teilnehmen. Das macht er auch total viel. Und deswegen fährt er schwarz. Aus Prinzip. Ja. Und er wollte auch kandidieren. Hat Unterschriften gesammelt. Ich habe ihm die erste Unterschrift gegeben. Aber es hat nicht geklappt. Ich weiß nicht warum, also er hatte wahrscheinlich auch einfach nicht die Manpower und die Leute, um die Unterschriften zu sammeln. 250 Unterschriften muss man sammeln, um parteilos antreten zu können. Das hat übrigens Nino Hase auch gemacht.
Braucht man noch was?
Also Mindestbescheinigung
wie für...
Oh, das kann sein, dass es das gibt. Ja, doch, das gibt es 25, glaube ich. Man muss mindestens 25
Jahre... Führungszeugnis?
Nee.
Also...
musste ich fürs Referendariat abgeben. Das war auch lustig. Also man muss auch eine formale Bewerbung abgeben, weil man ja dann der Chef der Verwaltung ist. Und die hat gemeint, ja, geben Sie einfach so ein formloses Schreiben ab, wo das draufsteht. Und ich dachte mir so, ey, voll der Quatsch. Ich gebe denen alles ab, was ich auch fürs Referendariat abgeben musste. Bin also mit so einem riesen Stapel an Dokumenten und beurkundeten Kram da hingegangen. Und hab dir das gezeigt, so, hier, ich würde das gern so machen, weil ich dachte, das brauchen sie vielleicht eh bald alles und es wäre ja schon gut, wenn sie das alles hätten. Und ich meinte so, nee, ich brauche nur das. Und also es kann jeder machen. Hauptsache die Beteiligung der Bevölkerung ist da.
Ich glaube, wir machen hier gerade so eine richtig schöne Anleitung, wie man OB-Kandidat wird und haben bei der nächsten Wahl dann...
Das wäre doch voll das coole Jugendprojekt und das mache ich sogar ganz ernst. Weil ich, also es gibt ja auch, ich muss da jetzt mich zurückhalten, weil in das Beispiel, was es gibt, ist jetzt inzwischen nicht mehr so politisch korrekt, aber es gibt ja auch Städte, in denen es junge Listen gibt, wo es eine eigene Organisation gegründet, die vor allem junge Menschen in Stadtrat oder in Oberbürgermeisterämter bekommen möchte. Vielleicht zum Abschluss eine Frage an dich. Jetzt sagst du hier, wir machen irgendwie lebende Studie in der Funktion als Kandidat für ein Oberbürgermeisteramt. Jetzt hast du da das Privileg, ich glaube, der Job, also ich weiß nicht, wir können jetzt nicht, doch wir könnten auch 300 Bewerberinnen für ein Oberbürgermeisteramt haben, aber die Chance ist dann doch begrenzt, dass die Hoffnung ist hoch, dass nicht dauernd Leute 250 Unterschriften bekommen. Das wird das Verfahren vielleicht auch etwas schwieriger machen. Aber wo sollte man denn, wenn man jetzt sagt, ich möchte politisch da mitwirken, ich möchte irgendwie das Verfahren verstehen und irgendwie auch den Schritt danach machen und irgendwie beteiligt sein? Was denkst du denn, wo der richtige Ort ist, wenn man jetzt nur hier in Mainz ist und nicht direkt irgendwie Außenminister werden möchte, wo man sich beteiligen sollte?
Das Picknick auf der Kaiserstraße.
Ja?
Das
also ernst?
An den nächsten Sonntagen.
Also meinst du, das ist ein guter Ort, um quasi politisch auch da einzusteigen?
Man muss mit den Leuten reden.
Ja?
Also man muss nicht, aber wenn man, also doch, also wenn man politisch sein möchte, dann muss man mit Menschen reden.
Okay.
Das geht nicht anders. Das ist, also ich glaube, das ist der Kern von dem, von Politik, mit Menschen reden. Mehr braucht man nicht.
Ja, und wahrscheinlich auch noch was damit machen, mit dem Gerede.
Ja. Und man sollte halt vielleicht so eine Art Ziel haben oder eine Haltung. Eigentlich kein Ziel, nur eine Haltung. Wir wissen ja gar nicht, wie es weitergeht. Wir wissen auch noch nicht, wie es weitergeht mit der Klimakrise, wie es weitergeht mit dem Plastik im Ozean. Aber es gibt da Ansätze, zum Beispiel Cradle to Cradle. Und also das ist eine gute Sache.
Ja.
Ich habe da so eingetroffen, deswegen sage ich das.
Ja.
Das ist eine Lösung. Das heißt, man kann sich schon fragen, wie geht's weiter? Man muss sich nicht mehr fragen, okay, was ist da jetzt alles passiert? Wo ist jetzt dazu gekommen? Man kann schon Utopien in die Welt setzen und dann gucken, was die Leute damit machen. Und deswegen einfach mit Leuten reden, eine Haltung haben und gucken, was passiert. Das reicht.
Reden, Haltung haben. Das klingt eigentlich ganz gut. Also wirklich viel Erfolg. Erfolg oder sagen wir
mal Ergebnisse.
Ergebnisse, ja, Wirkungskraft, finde ich, klingt ein schönes Wort.
Beobachtungskraft, ja, Aufmerksamkeit.
Noch im Mobilwahlkampf, wir können ja danach nochmal so eine
gerne,
wenn du dann im Oberbürgermeisteramt sitzt, kommen wir ins Rathaus und dann reden wir auf dem perfekten Platz Richtung Rhein darüber, wie es denn so war, so ein Wahlkampf.
Ja. Ich bin übrigens
einem der fünf Büros.
Ja. Oh, das dauert noch.
Beim Gymnasium Oberstadt werde ich auch sein, da wurde ich eingeladen. Ich hatte aber keine Zeit, zu der Podiumsdiskussion zu gehen. Und da gehe ich im Januar dann wahrscheinlich auch hin oder im Februar.
Okay, cool. Ja. Vielen, vielen Dank.
Danke ja, gerne. Testen Sie noch meinen sanften, aber bestimmten Händedruck. Sie können das jetzt nicht im Radio machen.
Aber es fühlt sich so gut an.